Unser heutiger Gast hat einen beeindruckenden Weg hinter sich, der von den Anfängen als Internetunternehmer und Managementberater hin zu einem Mastermind im Bereich des sozialen Unternehmertums und der Philanthropie führt. Nach seinem Studium der Philosophie in Deutschland, Großbritannien und den USA tauchte er tief in die Welt des sozialen Wandels ein. Er führte Ashoka in Deutschland und Europa. Er gründete die Financing Agency for Social Entrepreneurship und trieb zahlreiche Initiativen voran, die das soziale Unternehmertum und die soziale Finanzierung stärken. Besonders hervorzuheben ist sein Engagement für eine neue Art des Gebens. Er verfolgt die Vision, das Geben und soziale Investieren für jeden zugänglich zu machen. Als Mitbegründer des Fintech-Startups Because und Vorstandssprecher der Gut.org GAG, zu der auch BetterPlace.org gehört, hat er bedeutende Plattformen ins Leben gerufen, die nachhaltiges Investieren vereinfachen und fördern. Seine Arbeit wurde vielfach anerkannt und ausgezeichnet, zuletzt mit dem Titel Impact Entrepreneur des Jahres 2023. In mehr als 420 Folgen haben wir uns mit über 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie beim Thema Arbeit geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Was müssen wir tun, damit New Work nicht nur ein Thema für eine Bubble und einige Unternehmen ist, sondern auch der Treiber für gesellschaftlich relevante Themen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work heute mit Felix Oldenburg und Christoph Magnussen. Ich bin leider nicht dabei, denn ich bin gerade in London auf einer Weiterbildung.
Hi Christoph.
Hi.
Wir hatten schon ein echt schönes Vorgespräch und deswegen würde ich sagen, legen wir direkt los. Wir sitzen hier im Studio, du bist extra hergekommen und ich freue mich sehr. Und die Frage, die mich umtreibt, neben den Fakten, die dort stehen und den vielen Dingen, die du gemacht hast, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Welcher denn? Vater, Freund, vermutlich habt ihr mich ja eingeladen, das sagt ja auch der Intro-Text, weil ich gerne private Vermögen befreien möchte, um gesellschaftlich zu wirken. Das ist das, was ich heute als meine Mission betrachten würde.
Das ist definitiv immer ein Thema, aber, oder nicht das Thema, aber das natürlich die professionelle Rolle, aber die Rückfrage auf die Frage ist spannend, wenn du sagst, welche denn? Also allein das ist schon interessant. Insofern, give it to me. Du darfst dir überlegen, ob du vielleicht beide Teile nennst.
Naja, so ein Leben erzählt sich ja immer von hinten. Ich bin ja noch mittendrin, aber aufgewachsen bin ich, geboren bin ich übrigens hier in Hamburg, aufgewachsen auf der Nordseeinsel Föhr. Idylle. Meine Eltern wollten viele Kinder kriegen, haben ein Kinderheim gekauft und es gab wenig Grenzen und viel Vertrauen, Zutrauen. Und mit 8 Jahren sind wir nach Königstein im Taunus gezogen, damals so auf dem Weg zum Millionärs. Zur Millionärskaff und plötzlich hatten die Klassenkameraden Swimmingpools und wurden mit teuren Autos zur Schule gefahren. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, das war vielleicht die erste Begegnung mit dem Thema Ungleichheit, Vermögen. Habe ich damals noch gar nicht so verstanden. Mhm. Ich habe dann Philosophie studiert, weil ich alles studieren wollte. War schon mit 17 mit der Schule fertig. Und kam also auch dementsprechend richtig früh aus dem Studium raus. Mhm. Hatte in der Zeit ein erstes kleines Internetunternehmen mit Freunden gegründet, weil das die Zeit war, in der wir alle unsere ersten E-Mail-Adressen bekamen und man schon Internetspezialist war, wenn man wusste, wo der Computer an- und ausgeht. Und
wann war das? Ende 90er oder Anfang 2000er?
Der Abi habe ich 94 gemacht.
Okay. Ja. 2001 war es ja durch erstmal, insofern muss es ja...
Genau, und 99 haben wir gegründet, das Intranet für die Studienstiftung des deutschen Volkes gebaut, also als Studenteninitiative. Das ist eines der wahrscheinlich frühesten sozialen Netzwerke, die es heute noch gibt, bestimmt das schlechteste. Das ist kaum renoviert worden, damals noch auf Lotus Notes Basis. Aber es hat mir... Aber diese Themen sind meine geblieben. Mhm. Also gesellschaftliche Veränderungen, gesellschaftliche Spannungen, Vermögen, aber dann auch die Kraft von Technologie und vor allem, was dann dazu gekommen ist, nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben denken. Die Gesellschaft, Innovation, Unternehmertum.
Lass uns einmal nochmal zurück zu dem Sprung, der davor war. Den fand ich spannend. Du hast ihn ganz kurz erzählt. Wir haben schon einige Gäste gehabt, die auf Nordseeinseln aufgewachsen sind tatsächlich.
Ach nee.
Ja, waren schon welche dabei. Und der Sprung, den aber, du hattest das so beschrieben, deine Eltern haben ein Kinderheim gekauft und wollten viele Kinder haben und du hast dann im Prinzip dieses Behütete und mit 8 Jahren den Wechsel gehabt. Jetzt sagst du, da hast du es das erste Mal kennengelernt. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich ziehe mit meiner Familie um, dann fände ich schon den Wechsel in eine andere Stadt krass. Das klingt aber tatsächlich nach einem radikalen Wechsel. Erzähl mal ein bisschen mehr noch aus der Zeit, was das mit dir gemacht hat, wo du gemerkt hast, okay, jetzt, keine Ahnung, hast du dich dann mehr in Schule rein vertieft, weil du auch schnell mit der Schule durch warst.
Also meine Erinnerungen an die Kindheit sind großer Garten, wo ich gar nicht das wusste, wo der jetzt aufhörte und wo der vom Nachbarn anfing, mit der Milchkanne morgens schon mit wahrscheinlich 4, 5 Jahren zur Milchfrau, um die Milch zu holen, noch abzufüllen. Ich habe sehr früh lesen gelernt und viele Bücher und natürlich die Erfahrung mit meinen Geschwistern. Das hat sich alles ein Stück geändert, als wir nach Königstein gezogen sind. Und was davon einfach älter werden und das Leben wird komplizierter ist und was davon dann dieses veränderte Umfeld war, das lässt sich gar nicht mehr so leicht auseinander dividieren. Aber plötzlich war das Leben kompliziert. Plötzlich war der Schulweg länger. Viele wurden eben mit dem Auto gefahren. Plötzlich spielte Geld eine Rolle. Ich habe erfahren, dass Kleidung eine Rolle spielt. Ich habe mich das erste Mal gefragt, was verdient mein Vater eigentlich? Er sich auch. Ja. Man vergleicht sich dann. wofür reicht es? Wofür reicht es nicht? Wo fahren andere in die Ferien? Und ich habe dann, sobald ich konnte, bin ich in die Jusos eingetreten. Das war in Königstein, war die SPD damals schon im einstelligen Bereich. Solide. Und wir hatten eine Zeitung dann herausgegeben, die hieß Die Rote Sau, und haben die an der Schule verteilt. Das hört sich jetzt so nach Rebellion an, aber ich glaube, es war einfach eine erste Auseinandersetzung damit, was mache ich hier eigentlich? Ja, wozu bin ich da? Und wir haben Unterschriftensammlungen gemacht. Ich habe in meiner Freizeit immer viel Musik gemacht, aber ich habe geahnt, ich habe Privilegien und mich interessiert weniger das, was andere interessiert, was will ich jetzt als nächstes kaufen, sondern die größten Reisen haben für mich damals schon im Kopf stattgefunden.
Und dann Gymnasium, Vollgas gegeben, war mit 17, ist ja nun deutlich früher als, also 2 Jahre vor. Warte mal, wie alt war ich denn? Ich musste noch Dienst schieben und dann...
Ja, ich bin dann ausgemustert worden. Hatte einen Arzt erwischt, dessen Lebensmission es war, so viele Leute ausgemustert zu kriegen wie möglich. ja, das ist auch ein Privileg. Gleichzeitig habe ich immer das Gefühl gehabt, alle, die zuhören, die jünger waren als ihre Freunde, kennen das wahrscheinlich als Teenager. Man hat immer das Gefühl, man muss extra was leisten oder man gehört nicht ganz dazu. Und das Gefühl habe ich sehr lange in meinem Leben mit mir rumgeschleppt, dass ich mich extra strecken muss, um zu denen dazu zu gehören, die um mich herum waren. Und die wurden eigentlich eher immer älter. Also das hat für mich erst vor wenigen Jahren aufgehört, dass ich nicht mehr fast überall der Jüngste im Raum war.
Aber es klingt halt so, vor allem, weil du danach gegründet hast oder ihr gegründet habt, du warst jetzt nicht einfach der Außenseiter, der von der Seite kam, sondern trotzdem warst du irgendwie Teil des Teams. Du musst ja Leute gehabt haben, ihr habt das ja zusammen gemacht am Ende.
Naja, man fühlt sich ja trotzdem als Außenseiter. Also ist das nicht was viele Teenager spüren? Also wer denkt schon, ich bin in der Mitte? Das ist ein Gefühl, das hatte ich nie.
Ja.
Auch heute nicht.
Erzähl mal aus der Zeit, als es dann losging. Also 94, ihr habt selber was gestartet. Also das ist, wie gesagt, für die meisten richtig weit weg. Ich kann es auch gut nachfühlen. Bei mir war Konfirmation 94, 95 und ich erinnere noch sehr gut, wo ich die erste CompuServe-CD reingeschoben habe, um ins Internet zu kommen mit einem US Robotics Modem. Ich weiß auch noch, wo ich saß, als ich darüber nachgedacht habe, das zu machen. Ich hatte Rollerblades an, saß auf einer Bank unten in Kiel am Wasser und sagte, jetzt fahre ich nach Hause, jetzt probiere ich das mal aus. Und das sind so im Nachhinein Sachen, wo man sagt, man kann sich nicht vorstellen, was damit passiert und was damit möglich ist. So, jetzt war meine erste Intention. Ich habe dann erstmal den Getränkehandel meines Vaters auf eine Website gebracht online und wollte Bier online verschicken. Das ist natürlich sehr sinnvoll.
Eine schlauere Business-Idee jedenfalls.
Ja, war ein bisschen sehr früh mit Bier online verschicken, aber war trotzdem spannend. Nun gab es bei dir aber ja ganz andere Impulse und du hast ja sehr viel mehr und sehr viel konsequenter danach noch damit gemacht.
Naja, vielleicht war es ein bisschen die Sehnsucht nach Gemeinschaft, die das angestoßen hat. Also ich war dann im zweiten Anlauf in die Studienstiftung gekommen. Mhm. Nach der Schule hat es nicht geklappt wegen der Geschichte mit der roten Sau. Das mochte der Direktor nicht.
Okay.
Aber im zweiten Anlauf dann. Und es war schon eine Sehnsucht nach Gemeinschaft, zu wissen, wer ist denn da noch so um mich herum? Im Philosophiestudium gab es auch ziemlich viele komische Leute um mich herum und alle dann deutlich älter. Da gab es Leute im 30. Semester und so. Also ich hatte auch da nicht das Gefühl, dazuzugehören. Und vielleicht war es die Sehnsucht, sich zu verbinden, die mich mit zwei, drei Freunden motiviert hat. Wir haben das damals Intranet genannt. Heute würde man das soziales Netzwerk nennen. Mhm. Ja, aber einfach eine Verbindung über das World Wide Web, über einen Browser zu schaffen zwischen den Stipendiaten der Studienstiftung. Und das haben wir programmiert, designt, haben dafür sogar, und das war dann mein Job, Geld bekommen. Und es war das erste Mal, dass ich erlebt habe, man muss nur eine Idee formulieren, so unwahrscheinlich die auch scheinen mag, denn es ist irgendwie eine crazy Idee. Ja. Damals war das eine crazy Idee, auch noch dafür Geld zu bekommen. Ja. Aber es war für mich die erste Erfahrung, eine große Idee formulieren zu können und dafür von einem Bundesministerium sogar Geld zu kriegen. Ja. Danach dachte ich, okay, so geht das. Wir konnten uns Laptops anschaffen. Mhm. Mit dem ersten Laptop habe ich, glaube ich, eine ganze Dekade verbracht oder so. Und haben dann, ich habe dann mit einem Freund gesagt, naja, warum machen wir das nicht auch für Unternehmen? Mhm. Und dann haben wir es für zwei, drei Unternehmen gemacht und dann bin ich aber nach England auf die Uni gewechselt und war so räumlich weg in Oxford und dann hat das aufgehört. Aber es war so ein erster Vertrauensboost, ja, so Selbstvertrauensboost. Wenn du eine Idee hast, kannst du machen, kannst dir Geld organisieren, kannst ein Unternehmen gründen. Ich wusste, das geht. Mhm. Lange bevor, also zu einem Zeitpunkt, wo andere über sehr konventionelle Lebenswege nachdachten.
Mhm. Wie hast du dann weitergemacht? Konventionell oder bist du unkonventionell geblieben?
Na, nach dem Philosophiestudium oder am Ende des Philosophiestudiums macht man sich schon Gedanken.
Ist gut, am Schluss einfach kurz.
Am Schluss fängt man an zu denken über den eigenen Weg. Und da gibt es ja so die Klischees, man wird Taxifahrer oder so. Mhm. Das ist allen anderen Verkehrsteilnehmern zum Glück erspart geblieben.
Okay.
aber in England waren die Beratungsfirmen und die Citibanken halt sehr präsent. Ja. Die haben aktiv rekrutiert. Und ich hatte dann ein Angebot von einer Beratungsfirma, die mit M anfängt. Und dann habe ich da zwei Jahre gearbeitet und sofort gemerkt, das ist wirklich strange. So als dann 24-Jähriger Leuten, die doppelt so alt sind, wie man selber, plötzlich erklären zu sollen, wie die Welt funktioniert. Und das muss man ja auch glauben. Man kann ja nicht immer nur so tun. Man muss wirklich glauben, ich habe da jetzt eine Antwort, ich schreibe die auf Folien und ich präsentiere die dann. Und ich habe schon in meinen ersten zwei, drei Wochen so ein bisschen die Absurdität dieser Konstellation erlebt und hatte dadurch, glaube ich, eine ganz gute ironische Distanz dazu früh.
Bist aber trotzdem zwei Jahre geblieben.
Naja, das ist so ein bisschen Minimum, ne? Bis ich dann was Nächstes gefunden habe. Ich will das auch gar nicht lächerlich machen. Ich finde, danach habe ich eine sehr, sehr intensive Beziehung mit der Firma gehabt und viele tolle Leute kennengelernt, immer wieder mit denen gearbeitet. Habe also ein völlig unzynisches Verhältnis zu Beratung. Aber für mich war es von der Haltung her, hat es nicht funktioniert.
Mhm. Ja. Gib uns mal einen Einblick für das, was dann gekommen ist, in die Themen, für die vielleicht nicht so tief drinstecken. Ich hatte es in der Intro gesagt, gut.org, gemeinnützige AG, B-Corps, also ihr habt ja, das sind ja Themenfelder, mit denen du dich sehr gut auskennst, aber wenn du mal die ganze Szene aufsetzt für jemanden, der sich überhaupt nicht damit beschäftigt, der das vielleicht jetzt heute hier mal hört und sagt, Mensch, interessiert mich jetzt mal, aber ich kenne mich gar nicht gut aus. Warum das Setting? Wie baut man es auf? Was ist eine gemeinnützige AG? Was macht ihr drumherum bei B-Corps?
Total gern. Denn je länger ich das mache, desto klarer wird mir, dass es ein fundamentales Missverständnis gibt Ja, wie ich die Welt sehe und wie die meisten anderen die Welt sehen, das fängt schon beim Begriff Gemeinnützigkeit an.
Yeah.
Ja, die Gemeinnützigkeit ist eigentlich nur ein Steuerstatus. Die sagt nicht, ob eine Organisation was Gutes tut oder nicht, sondern einfach nur, ob sie keine Gewinne erzielt und ihre Gelder benutzt, um eines der in der Abgabenordnung definierten gesellschaftlichen Ziele zu fördern. Zum Beispiel Schachspielen oder so. Ja, das steht da drin.
Das ist, das ja, würde man
sagen. In Deutschland ist gemeinnützig. Viele andere Sachen sind es nicht. Das sagt also gar nicht wirklich etwas darüber aus, ob etwas gut ist oder nicht, sondern es sagt nur, man darf keine Gewinne erzielen. Warum eigentlich nicht? Also ich habe früh eben, ja erzählt, mit Unternehmertum zu tun gehabt und in einem kommerziellen Umfeld auch gearbeitet und habe mich aber gleichzeitig dafür interessiert, wie bringt man eigentlich gute Ideen voran? Aus meiner Sicht, und das war meine frühe Erfahrung, geht das eigentlich nur, wenn man Märkte nutzt. Ja. Also auch Gewinne erzielen darf, auch Investoren haben darf, wenn man Marktmechanismen nutzt, ist es doch viel besser, wenn man einen Kunden hat, der bereit ist, für was zu bezahlen, als wenn man jemand anders bezahlen lassen muss, um etwas zu tun. Und dieser Widerspruch, den versucht Sozialunternehmertum, Social Entrepreneurship aufzulösen. Und für mich war der große Aha-Moment dann einige Jahre nach der Beratung, als ich Ashoka kennengelernt habe, den Gründer Bill Drayton, der mir in vielen Gesprächen selber die Selbstdefinition gab, eigentlich bin ich ja auch ein Sozialunternehmer. Das, was ich da mit dem Studienstiftungsintranet gemacht habe, das, was ich mit meinem politischen Aktivismus gemacht habe, das, was ich seitdem gesucht hatte mit dem Thema Bürgerbeteiligung, wo ich sehr engagiert war, einige der großen Bürgerbeteiligungsdialoge in Europa aufgesetzt hatte, dafür Geld gesammelt hatte. All das hat an sich eine Rolle. Das ist vielleicht sogar eine Berufsbeschreibung. Die war mir gar nicht bekannt. Felix, du bist ein Social Entrepreneur. Das war für mich befreiend. Plötzlich war das nicht mehr komisch, sondern jemand, der sich Lösungen für gesellschaftliche Probleme ausdenkt, dafür Geld einnimmt und dann versucht, diese Lösungen zum Wachsen zu bringen, ohne ständig auf mehr Spenden angewiesen zu sein. Das ist nicht komisch, das ist genau richtig. Und das hat in mir viel ausgelöst. Und damit bin ich jetzt die letzten 15, fast 20 Jahre unterwegs, weil ich zunehmend merke, wir sind falsch gewickelt, wenn wir glauben, dass entweder nur der Staat oder nur Spenden, was letztlich die Brotkrümel von Erträgen sind, ja, dass das reichen würde, um das Wachstum guter Ideen zu finanzieren, die wir brauchen, um unsere Zukunftsprobleme zu lösen. Es wird nicht reichen, um den Klimawandel zu bewältigen, es wird nicht reichen, um die Demokratie zu retten, es wird nicht reichen, um für Chancengleichheit zu sorgen. Für all das müssen wir, wenn wir schnell genug sein wollen, da, wo es geht, Märkte nutzen.
Und hier kommt die Werbung. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch immer anschauen. Aber hier geht's um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat. Nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit. Also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht's um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fact, den ich sehr spannend fand. 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte. Oder 79% sind überzeugt davon, dass HR-Prozesse in ihrem Unternehmen stärker automatisiert werden können, um die Effizienz zu steigern. Ich finde es deswegen spannend, weil ich auch schon Anfang des Jahres gesagt habe, das wird das Jahr der Automatisierung und KI ist dazu wichtig. Und wenn ihr da weiter einsteigen wollt in das Thema, dann solltet ihr euch unbedingt die Studie runterladen. Das Ganze findet ihr kostenlos auf Sage, geschrieben S-A-G-E, also www.sage.de/HR, S-A-G-E geschrieben. Und was muss man noch wissen? Sage hat sich zur Aufgabe gemacht, KMUs bei der Bewältigung ihrer HR-spezifischen Herausforderungen durch innovative Softwarelösungen zu unterstützen. Das heißt, diese Lösungen helfen euch dabei, Geschäftsprozesse zu vereinfachen, zu automatisieren, was eben eine viel effizientere und effektive Personalverwaltung ermöglicht. Damit habt ihr dann mehr Zeit für die wirklich wichtigen Themen, anstatt einfach nur Prozesse zu managen. Also, schaut euch das Ganze an. Hier geht es aber erstmal um HR-Trends, die Studie auf www.sage.de/HR. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
Jetzt ist das etwas, für dich ist es so, du steckst schon relativ tief drin und kannst sagen, okay, ich weiß, welchen Markt, welche Themen für jemanden, der vielleicht von außen drauf guckt, könnte man auch sagen, ja, aber gibt es damit auch, weil du auch gerade sagtest, Gemeinnützigkeit heißt nicht unbedingt, dass man etwas Gutes damit tut. Das heißt, das muss man ja durchaus nochmal abgrenzen. Aus welchen Gründen hast du dann die Bereiche gewählt, in denen ihr dann tätig seid? Also warum hast du jetzt die Initiative mit unterstützt und gesagt, das ist jetzt das, wo ich meine Energie reinstecke? Was ist der Hebel? Wo sagst du, das ist genau eben das Richtige?
Weil ich, bin einfach auf ein Problem gestoßen, das mich enorm fasziniert und bei dem ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt machen, weil es wenig andere so gesehen haben wie ich. Und das ist das Thema private Vermögen.
Ja.
Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir haben wahnsinnig viel Vermögen. Jedes Jahr übergeben wir 300 Milliarden Euro in die nächste Generation. Unfassbar.
Mhm.
Und dann streiten wir uns irgendwie um ein paar Millionen staatliche Gelder hier oder wir spenden letztes Jahr 12% weniger als im Jahr davor. Wir unterhalten uns über Brotkrümel, wenn wir eigentlich in der Mitte der Gesellschaft und an der Spitze der Gesellschaft, aber nicht nur an der Spitze, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft genügend Geld haben, um richtig gute Ideen zu finanzieren, die wir in unserem Land haben. Von der Energiewende über die Verkehrswende, über gleichberechtigte Bildung. Und dieses Problem, dieser Widerspruch, dieses Paradox, warum sind wir eigentlich so? Wieso schaffen wir es nicht, diesen Reichtum, den wir in Deutschland haben, produktiv an die Arbeit zu bringen, sondern tabuisieren ihn, reden nicht drüber, oder sind der Meinung, den dürfte es gar nicht geben oder man sollte ihn wegbesteuern oder so. Wir haben ein ganz gespaltenes Verhältnis dazu. Auf dieses Problem bin ich gestoßen, während ich Ashoka geleitet habe und immer wieder Gelder mobilisiert habe für das Thema. Vor allem aber, als ich dann Generalsekretär des Bundesverbands Deutscher Stiftungen wurde, 2016.
Warum bist du genau da dann drüber gestolpert?
Weil ich plötzlich gesehen habe, wie wir die Großzügigkeit in unserer Gesellschaft bisher organisiert haben, nämlich zum guten Teil über Stiftungen und wie diese Stiftungen eigentlich das Geld mittlerweile mehr einsperren als befreien. Und dass davon in erster Linie die Steuerberater, Anwälte und Privatbanker profitieren. Und dass das die Idee einer Ewigkeitsstiftung, kurz für die Hörer, Stiftung in Deutschland ist in der Regel ein Ewigkeitsvermögen und man darf nur aus den Erträgen, also nur aus den Zinsen, die erwirtschaftet werden, dann spenden, um den Zweck zu verwirklichen. Ja? Diese Idee ist aus meiner Sicht aus der Zeit gefallen. Und das habe ich eben als Vortänzer des deutschen und europäischen Stiftungssektors gemerkt. Das, was ich hier vertrete, ich erlebe im Tun, dass das nicht mehr die Antwort sein kann auf die große Herausforderung, wie bringen wir das Geld an die Arbeit. Das ist schlichtweg nicht attraktiv, nicht schnell, nicht produktiv genug.
Mhm.
Und passt irgendwie auch nicht ins digitale Zeitalter.
Was ich gerade total on the side faszinierend finde, du hast jetzt zwei Sachen genannt und das belegt etwas, dass du aus zwei Situationen oder aus verschiedenen Situationen aus dem Leben heraus merkst, in dem Tun ist etwas nicht richtig, ich fühle mich damit nicht wohl, ich drehe das.
Ja.
Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, wenn es eben um diese Fragen geht, zu sagen, was will ich, wo will ich hin, wie will ich was machen, zu beobachten, was tue ich hier gerade und welchen Teil davon finde ich richtig. Es klingt banal, aber es ist halt total leicht, das laufen zu lassen, weil ein gesellschaftlicher Druck da ist, weil
das ist total
man
verlockend.
Macht das so.
Das ist total verlockend. Also bei der Beratung war das sicherlich verlockend zu bleiben. Ich frage mich, da ertappt mich natürlich auch manchmal bei dem Gedanken, boah, da könnte ich jetzt Partner sein, ich könnte meine Millionen zählen und warum bin ich damals anders abgebogen? Ja, und bin nochmal so ins Risiko gegangen. Genauso mit der Verbandschefrolle. Ja, das hätte kann man ja an sich bis zum Ende des Lebens machen und sich auf Empfängen rumschlagen und so.
Ja, das war schon beim Reinkommen eben, war für mich klar, nee, vom Typ her, no way, der hat halt, du bist so straight rein, also das würde nicht passen.
Naja, aber schon Selbstzweifel gibt es da schon,
ja, klar,
auch. Also jetzt habe ich mein eigenes Unternehmen wieder gegründet und im vollen Risiko. Ich habe natürlich Momente, wo ich mich frage, hättest du es nicht leichter machen können. Aber vielleicht hat es viel mit diesem grenzenlosen Vertrauen zu tun, was ich eben so früh im Leben mitbekommen habe. Und auch, was die Engländer nennen, das Chip on your shoulder, auch diese Erwartung an mich selbst, dass ich was Besonderes leiste. Und das ist, dass mein Leben was, gar nicht so einfach drüber zu reden, aber dass mein Leben was beiträgt. It matters. Ja. Und es ist aber leicht dann zu sagen, ja, ich habe das so oder so entschieden, aber gibt natürlich Momente des Zweifels, ja.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Hol uns einmal zurück in die Realität der harten Zahlen, weil was ich immer wieder merke, es ist als Mensch unmöglich, sich große Zahlen vorzustellen. Du hast jetzt vorhin 300 Milliarden in den Raum gestellt, das ist eine gigantische Summe und allein jetzt Vermögen, die weitergegeben werden. Wenn man in der Presse liest, ein Galeria Kaufhof, Signa Holding wurde mit, glaube ich, 680 Millionen unterstützt und dann versickert das irgendwann in den Stiftungen Liechtenstein, dann ist das, was Menschen manchmal damit in Verbindung bringen. Und all diese Zahlen werden durch die Gegend geworfen und man überlegt sich aber, mein Gott, wie mache ich diesen Monat als Unternehmer? Hilf mal zu verstehen, diesen Wust an Zahlen zusammenzubringen, vielleicht indem du es in Verhältnisse setzt. Also wie wenig oder wie viel braucht man, um gewisse Dinge zu reparieren, an denen wir hier arbeiten?
Total gerne. Wo anfangen? Also vielleicht bei genau dem Gefühl, was du gerade artikuliert hast. Bei mir selber geht es ja vielleicht nur, ich bräuchte nur ein paar tausend Euro mehr, dann könnte ich. Und warum gibt es auf der anderen Seite die Reichen, das sind ja immer die anderen. Das geht übrigens auch den Reichen so. Kaum jemand sagt, ich bin reich. Die wirklich Reichen sind die anderen.
Ja.
Sagen alle.
Ja, okay.
Alle, ne? Also jeder hat dieses Gefühl, die anderen haben doch mehr. Und dann ist dieses Gefühl, ja, die anderen haben doch mehr. Warum ist das nicht bei mir? Und da gibt es ja jetzt verschiedene Reaktionen drauf. Die häufigste ist, ja, die sollten das nicht haben, das sollte doch wegbesteuert werden. Das hören wir auch jetzt in den Vermögenssteuerdiskussionen oder der Erbschaftssteuerdiskussionen. Kann ich total nachvollziehen. Ich habe ja selber eine eher linke politische Vergangenheit. Totale Sympathie für. Ich habe nur mittlerweile gelernt, wie die Welt von dieser anderen Seite aussieht. Nämlich, dass es gar nicht so bequem ist, über Geld zu verfügen. Und dass das eigentlich ein Massenphänomen ist. Wie viele Hörerinnen und Hörer haben eigentlich mehr, als sie bräuchten? Und stellen sich ernsthaft die Frage, was ist mein Job mit diesem Geld? Das Rote Kreuz hat ausgerechnet, dass alleine zur Bewältigung des Klimawandels, wo wir ziemlich genau quantitativ wissen, wie viel Geld man bräuchte, bei allen Unsicherheiten, wir wissen eben, wie viel CO2 wir aus der Atmosphäre holen müssen und so, kann man alles jedenfalls besser rechnen als beim Thema Chancengleichheit oder so. Das Rote Kreuz hat also gerechnet, dass es in 10 Jahren 3 bis 6 Mal so teuer wird, dieselben Probleme zu lösen wie heute. Das ist die Cost of doing nothing. Die Kosten des Nichtstuns. Die sind größer als die Vermögenserträge bis dahin. Also mit anderen Worten, wenn ich weiß, ich muss das bezahlen irgendwann als Gesellschaft, dann ist es völlig bekloppt, das nicht heute zu machen. Es wird in Zukunft viel, viel teurer, als ich mein Geld vermehren könnte. Ganz simpel.
The cost of doing nothing. Jens Korsen hat mal im Podcast gesagt, Verhaltenspsychologe, warte, ich versuche das Zitat hinzukriegen. Schmerz, ja, sofort. Er sagte, wenn du quasi wartest, wird es halt teurer. Also im Vergleich auch, ne? Also weil du bei vielen Themen halt weißt, du musst es halt jetzt machen.
Aber da halte ich was dagegen, Christoph. Das ist doch nicht Schmerz. Die Freude, also ich verstehe die Denkfigur, ja, aber wir müssen es umdrehen. Die Freude, mit dem Geld das zu machen, was man für richtig hält, die müssen wir entdecken. Und die kriegt man nicht durch eine Steuerdebatte hin oder durch ein moralisierendes Du müsstest doch mal, sondern nur durch ein attraktives Sinnangebot.
Die Worte spielen ja eine entscheidende Rolle. Du bist Philosoph. Lass uns mal Reframing betreiben, bevor wir gleich wieder auf die Zahlen zurückgehen. Es gibt viele Leute, die sprechen bei Krediten von Schulden. Sie müssen Schulden zurückzahlen. Also von der Wortwahl her sind das auch eben negativ belegte Begriffe. Du hast schon auch durchaus andere Worte verwendet, aber welche Rolle spielt da das eben? Du sagtest gerade, das in eine Freude oder etwas zu lösen, umzudrehen.
Oh, eine Riesenrolle. Wir haben ja gar keine Begriffe, um über Vermögen konstruktiv zu reden. Ne? Dabei steckt schon im Wort Vermögen ja eigentlich was Positives, Vermögen drin. Du hast in dem Intro über mich davon gesprochen, dass ich Philanthropie-Experte bin. Ja, wahrscheinlich. Aber das Wort hört sich doch an wie eine Krankheit, oder?
Ja. Ich finde es positiv. Also ich lese lieber Philanthropie aus irgendeinem Grund. Also für mich ist es jetzt nicht Endoskopie oder so, sondern Philanthropie klingt irgendwie wie Philosoph und irgendwie so. Also ja. Ich wüsste jetzt gar nicht die Ursprünge des Wortes, aber ich weiß zum Beispiel, ich verbinde es sehr mit den USA.
Naja, es hat natürlich was mit der Liebe, Philia zu Menschen, Anthropos zu tun. Gut, ne? Aber ich spreche jetzt vom neuen Geben. Ja. Und ich merke, das neue Geben,
ja, das finde ich gut.
Neues Geben, ist viel Da steckt die Neuerfindung drin. Mhm. Jede Generation möchte es anders machen als die davor. Wir werden in unserer Generation eben keine Ewigkeitsstiftungen mehr gründen, weil wir eine andere Dringlichkeit spüren. Deshalb müssen wir das neu erfinden. Mhm. Und geben ist was anderes als spenden, weil spenden kannst du nur an gemeinnützige Organisationen. Das ist sozusagen, dafür kriegst du eine Spendenquittung. Finde ich auch nützlich. Mhm. Machen wir natürlich auch bei Because. Ist alles finanziell total attraktiv. Aber es kommt darauf an, dafür neues, ein attraktiveres Framing, wie man so sagen würde, zu finden. Und dann zu erleben, ich stehe damit nicht alleine da, sondern andere machen das auch. Wir befinden uns ja an sich in dieser, in einem großen Gefangenen-Dilemma. Ja, wir wissen alle, wir müssten eigentlich Müll trennen, unsere Kinder nicht auf die in Privatschulen absondern. Wir müssten eigentlich. Aber ich will doch erstmal sehen, dass die anderen das machen. Ich will nicht der erste und einzig Doofe sein, weil ich dann verliere. Und so ist es ja letztlich mit dem Geld auch. Ich möchte mein Geld nicht verwenden, um eine Zukunftsherausforderung zu lösen. Dann profitieren aber nur die anderen davon, die in der Zwischenzeit schön viel Geld verdient haben und ich stehe zum Schluss doof da und habe für die anderen die Folgekosten vermieden. Das wollen wir nicht. Also wir müssen aus diesem Gefangenen-Dilemma als Gesellschaft raus, immer auf die anderen zu gucken, auf den Staat oder auf die vermeintlich Reichen und sagen, diese Zuversicht entwickeln. Ich mache das und damit inspiriere ich die um mich herum und ich erlebe in dem Tun, dass wir das gemeinsam machen können. Und zwar am besten alle zusammen. Und das ist, was glaube ich, ganz früh eben mit dieser Intranet-Gründung, dann mit der Bürgerbeteiligung und das verbunden mit Märkten, dann auch Folien malen, die Investoren verstehen. Da kommen plötzlich alle diese Bausteine zusammen, die ich über mein Leben gesammelt habe. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist mein Moment, jetzt gehe ich ins ganz große Risiko, füge diese Puzzlesteine zusammen, um zu werben für die Vision, dass wir dieses gewaltige Potenzial, das wir in unserer Gesellschaft haben, Geld, Kreativität, Innovationskraft, dass wir das gemeinsam miteinander in einem digitalen Zeitalter ganz einfach an die Arbeit bringen. Und ja, die Vision meines Unternehmens Because ist, everyone a philanthropist, jeder kann stiften. Jeder.
Ja. Das finde ich sehr, sehr stark und du sagtest gerade, man will nicht der erste Dumme sein und ich glaube, die Aufgabe als Leaderin ist es eben, der oder die Erste zu sein, die albern tanzt, wie in diesem wunderbaren TED-Talk. Ich komme gar nicht auf den Unternehmer, den Gründer von CD Baby, der ein Video gezeigt hat von einem Festival, wo jemand ganz alleine auf einer Wiese in Badehose anfängt zu tanzen. So richtig übertrieben albern. Und du siehst dieses Video ganz verwackelt.
Ja.
Und er siehst, er zappelt rum und es sieht albern aus. Und dann kommt der Erste, der Nächste. Also that's Leadership. Und du gehst ja nun mit einem Thema voran, wenn du sagst, everyone is a philanthropist, genau wie du gerade sagst, etwas zu drehen, was hier anders besetzt ist und hast jetzt schon in der letzten halben Stunde Sachen rausgekommen, wo du sagtest, wir können nicht mehr mit diesem ewigen Stiftungsmodell zum Beispiel arbeiten. What's the pitch line, wo du sagst, was bräuchte es denn stattdessen? Also was ist das Neue? Also was ist das Neue da drin? Weil das ist ja nur eine durchaus radikale Idee.
Ja, also erstmal hat sich da in mir auch ein bisschen Wut aufgestaut. Wir wissen gar nicht, wie viel Geld wirklich in Stiftungen liegt. Wir haben sowieso Schwierigkeiten, Vermögen zu bewerten. Mhm. Ob das jetzt 100 oder 200 Milliarden sind, egal. Jedenfalls kommt zu wenig raus und es kommt nicht mehr so viel dazu in die Stiftungsvermögen. Mir ist aufgefallen, dass wir über die letzten 10 Jahre kaum noch neue Stiftungsvermögen aus privater Hand bekommen haben. Der Hauptstifter ist der Staat.
Mhm.
Aber das ist eine andere Geschichte, warum der Staat plötzlich stiftet, um die Sachen aus dem Parlament rauszuhalten. Sondervermögen schafft ein Stück auch jenseits der Kontrolle. Aber jedenfalls sind kaum Vermögen dazugekommen und das ist wie eine Abstimmung mit dem Scheckbuch. Ja? Mhm. Die Generation, zu der wir beide gehören und die nächste Generation, die entscheidet sich schon nicht mehr für dieses Ewigkeitsmodell.
Was machen die stattdessen? Also was wo geht's denn hin?
Ja, das habe ich mich gefragt. Genau, ich wollte wissen, wie viel ist das und was machen die stattdessen? Da habe ich also meine alte Beratungsfirma gebeten, dazu eine Analyse zu machen und die haben ausgerechnet, es fehlen 30 Milliarden Euro. Also wenn man die Entwicklung privater Vermögen, der höheren Vermögen Vergleich mit der Entwicklung von Stiftungsvermögen fehlen 30 Milliarden Euro bei gleichbleibender Großzügigkeit. So, also hätte mehr reingemusst. Wo ist es? Es ist nicht in der Spendenstatistik, da wäre es aufgefallen. Wie gesagt, vorhin habe ich kurz gesagt, Spenden gehen runter. Es ist nicht im sogenannten Impact Investing, jedenfalls nicht im aktiven Impact Investing, da hätte ich es auch gesehen, da sind die Summen winzig. Ich habe nur eine Erklärung, es steht noch vor der Tür. Ja? Es wartet auf eine Einladung. In der Zwischenzeit ist es an Aktienmärkten sonst wo investiert worden, aber an sich wartet es nur darauf, aktiviert zu werden. Es wartet darauf, dass jemand sagt, hier ist das, was du mit diesem Geld anfangen musst. Und die Chance, die konnte ich nicht, als ich das gemerkt habe, habe ich gedacht, so, da ist jetzt der Unternehmer in mir. Dann schmeiße ich den Verbandsjob und ich versuche, dieses Geld zu mobilisieren.
Ich habe ganz viele Fragen. Eine, die mir aber eben vorhin mit den Zahlen schon durch den Kopf ging, wenn du jetzt sagst, 30 Milliarden sind vor der Tür, was kannst du mit 30 Milliarden tun? Also wenn du mal ein paar Beispiele nennst, was ist damit möglich? Weil ich erinnere mal, einen ehemaligen Vorstand in der Schweiz interviewt zu haben, der hatte riesige Abfindungen bekommen und er meinte, es ist total schwer, das Geld sinnvoll zu investieren in gute soziale Projekte.
Absolut, er hat auch völlig recht. Warum sollte es auch einfacher sein, Geld sinnvoll auszugeben, als Geld zu verdienen? Ist genauso schwierig. Aber es ist ja super, dass dieser Unternehmer oder Manager schon das Gefühl hatte, das ist nicht einfach. Deshalb braucht man natürlich Hilfe und man braucht kollektive Intelligenz dafür. Ja? Es ist nicht damit getan, einfach 100.000 Euro an irgendeine wohltätige Organisation zu überweisen. So einfach sollte man Geld nicht weggeben, so einfach macht man es ja auch nicht. Ja? Entweder man fuchst sich selber rein und redet mit ganz vielen, macht es vielleicht sogar zu seinem Hauptjob. Das werden aber die wenigsten tun wollen. Die allermeisten werden sich darauf verlassen, dass andere einem sagen, was gut und richtig ist. Und was schafft Vertrauen im Engagement? Das ist mit Geld genauso wie in allen anderen Dingen, dass du siehst, andere um mich herum machen das auch, denen ich vertraue. Wenn ich weiß, du, Christoph, kennst dich zum Thema so und so gut aus, dann möchte ich doch gern wissen, was du da machst, damit ich es auch machen kann. So machen wir es übrigens bei Trade Republic oder so mittlerweile. Ne? Also diese ganzen Neo-Trader, die funktionieren ja deshalb so gut, weil man mit wenigen Klicks und ohne Mindestsummen mitspielen kann und sehen kann, was die anderen machen. Ich muss nicht selber Börsenzeitung lesen, ich kann sagen, ich weiß, was Christoph tut, ich investiere da auch rein. Total klar für mich. Genauso müsste Philanthropie, also das Geben, auch funktionieren. Wir müssten breit und transparent sehen können, was machen andere, Experten da reinholen und dann mit dieser digitalen Intelligenz es jedem mit einem Knopfdruck ermöglichen, ohne Mindestsummen das Gleiche zu tun. Das ist die Demokratisierung des Stiftens fürs 21. Jahrhundert.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Anstatt dass eben jemand im Parlament sitzt und sagt, hier ist ein Vorschlag für ein Thema, wir brauchen 5 Milliarden, um Wi-Fi an den Schulen zu haben.
Ja, ich habe gar nichts dagegen, nur wir wissen ja, wie es funktioniert. Und das ist jetzt nicht Staatsskepsis. Also wenn wir schon wissen, etwas funktioniert und etwas ist mit öffentlichem Geld besser machbar, hey, go ahead, ja, dann machen wir es halt mit staatlichem Geld. Das Problem ist doch, staatliches Geld ist erstens knapp und zweitens ist es auch nicht für alle Zukunftsthemen mobilisierbar. Ich nehme mal das Beispiel der Stifterin Ise Bosch, die vor 25 Jahren angefangen hat, LGBTQ-Themen zu finanzieren. Kein Parlament in Deutschland hätte Budgets für die Förderung von schwul-lesbischen Partnerschaften und alternativen Lebensmodellen ausgegeben, hätte das als Bürger- und Freiheitsrecht begriffen. Da braucht es den Mut zur Minderheit und das private Geld, das große Wagnis oder Initiativen zum Klima, Technologieinitiativen zum Klimawandel. Die ersten Investitionen in Solar und Wind waren natürlich private Investitionen, ohne Sichtbarkeit, dass das später Milliardenmärkte werden können, in die jeder rein investieren kann. Da braucht es nicht politische, öffentliche Mittel, sondern da braucht es den Mut und manchmal auch die Exzentrik und das Unternehmertum von Privatmitteln. Es ist nicht die Frage, sollte es der Staat finanzieren oder sollte es Privates finanzieren. Wir brauchen beides. Aber wir sollten uns nicht einbilden, wir hätten eine vernünftige Antwort, wenn wir sagen würden, wir sollten doch die ganzen privaten Vermögen verhindern oder wegbesteuern und dann hätten wir eine bessere Art und Weise, das Geld auszugeben. Nein, in einer freien Gesellschaft, in einer offenen Gesellschaft, die Probleme schneller lösen will, als neue entstehen, brauchen wir beides. Die Firepower und die demokratische Legitimation von demokratischen Finanzierungen und den Mut und die Exzentrik und das Unternehmertum und die Freiheit von privatem Geld.
Hast du denn jetzt bei euch in den Menschen, die bei euch aktiv sind oder aktiv werden, wenn du jetzt mal drauf guckst aufs Spektrum, sind da denn auch die eher exzentrischen vielleicht Erben, die sagen, ich würde hier theoretisch Millionen, hunderte Millionen erben, ich verzichte drauf. Da gibt es ja auch eine Bewegung, die glaube ich aus Österreich kommt. Mhm. Sind die Teil bei euch auch oder habt ihr eher wirklich demokratisiert kleinere Beträge im Vergleich und arbeitet damit?
Wir haben beides. Das ist ja das Tolle am Internet. Mhm. Ja, da gibt es nicht die, da gibt es keine Gesichtskontrolle. Da traut man sich nicht nur auf eine Plattform, wenn man meint, die richtige Kleidung zu haben oder so. Es ist nicht wie in der echten Welt, dass man diese kulturelle Differenz spürt, sondern jeder kann mitmachen. Also wir haben wirklich alles. Wir haben von Next Generation, also Erbengeneration, großer, bekannter Familienunternehmen, bis hin zu Studierenden, die das mit 5 Euro im Monat machen und sich damit so ein bisschen wie das gleiche Toolset wie Bill Gates haben.
Das heißt, ich kann also wirklich jetzt mal so ganz konkret zur Plattform, ich gehe rauf, melde mich an und kann sagen, ich bin jetzt hier Teil von einer philanthropischen Idee, die ich mit unterstützen möchte, so wie, keine Ahnung, Rockefeller angefangen hat, nachher das Geld zu verteilen.
Also während du diesen Podcast aufnimmst, kannst du eine Stiftung gründen.
Okay, wow. Nicht schlecht.
5 Minuten.
Ja, gut, das machen wir gleich doch. Nun bist du studierter Philosoph. Der Godfather of New Work, Gott hab ihn selig, Friedrich Bergmann, war auch Philosoph und hatte eine sehr klare, er hat Philosophie und Soziologie als Professor und hatte eine sehr klare Vorstellung von der Definition auch neuer Arbeit und sagte eben, eine neue Arbeit ist eine Arbeit, die ich wirklich, wirklich will und die mir am Ende die mich stärkt statt schwächt. Wenn du jetzt das neue Geben in ein solches Format packen würdest, wie würdest du es beschreiben?
Das hat ganz viel damit zu tun. Also mir ist diese Verbindung New Work, Neues Geben eigentlich erst beim Nachdenken über diesen Podcast aufgefallen und ich finde es total schlagend. Also so wie viele Menschen Arbeit, ihren Job auch als Bürde verstehen, als Belastung, als Gefängnis und New Work zeigt, wie man es anders gestalten kann, wie wir uns neue Regeln geben können, damit Arbeit Freude macht, unsere Potenziale entfaltet. Genau das gleiche Programm haben wir eigentlich auch vor uns, wenn es um den Umgang mit Geld geht. Denn Vermögen zu haben ist nicht nur schön, es ist genauso eben auch eine Bürde. Viele fühlen sich eingesperrt von Geld, komplizierte Familienprozesse, Family Offices, Banker, nie das Gefühl, das ist wirklich meins, das ist vor allem so ein Erbenthema oder die Last, mit dem Geld das Richtige machen zu müssen. Die Frage, was tue ich mit meinem Geld eigentlich sinnvoll in diesem Zeitalter der Dringlichkeit, ist eine Frage, die beschäftigt Millionen Menschen und zwar als Belastung, weil wir keine freudvollen Antworten darauf geben, weil wir es tabuisieren. Weil wir wollen am liebsten gar nicht über Geld reden. Mhm. Und das möchte ich gerne drehen. Und da muss ich mir wirklich mal genauer angucken, wie das in New Work funktioniert hat. dass wir das jetzt als etwas Positives verstehen, dass es so viele Menschen mobilisiert, dass hier, ich glaube, 30.000 Leute zuhören diesem Podcast. Wahnsinn, ja?
Teilweise deutlich mehr, okay. Je nach Folge.
Also Wahnsinn. Das ist doch toll. Das müssen wir jetzt schaffen für den Umgang mit Geld.
Ja, also ich kann dir auf jeden
Teil
Fall
von New Work, glaube ich.
Ein aus einer Folge sagen, in einem längeren Gespräch mit Fridjof, als er dann beschrieb und sagte, wir haben halt eben jetzt die technologischen Mittel und Möglichkeiten, Arbeit anders zu organisieren und zu etwas zu machen, was Menschen stärkt statt schwächt. Wenn du jetzt sagst, ich gehe auf die Plattform, in 5 Minuten hast du eine Stiftung, legst los, damit nutzt du ja die technologischen Möglichkeiten, um Geld geben anders zu organisieren. Und genauso wie das Geld geben, ist Arbeit eben auch negativ belegt. Du hast es ganz schön gesagt, der Wortstamm von Arbeit ist in fast jeder Sprache mit Abmühen und Mühsal belegt tatsächlich. Das ist jetzt nicht so unbedingt positiv, es sei denn, man sagt jetzt, naja gut, Muskelaufbau funktioniert auch eben darüber, dass man Muskeln im Kleinen kaputt macht und dann wachsen sie so. Und das ist so diese typische Antifragilität. Aber so ist das miteinander verbunden. Und in dem Podcast mit dem DM-Chef Christoph Werner ist mir das zum zweiten Mal aufgefallen, er hat mir zweimal da, der achtet sehr auf die Wortwahl. Also der wird nie sagen, meine Firma, sondern er sagt Arbeitsgemeinschaft. Mhm. Der sagt nicht Auszubildende, sondern Lernlinge. Die sagen nicht Kantine, sondern, wie hieß das noch, Kulinarium.
Ja.
Also, wo du sagst, das ist skurril.
Und Dialogikum heißt die Unternehmenszentrale, oder?
Ja, und Kundenbindungsprogramm heißt Kundenverbindungsprogramm.
Ja.
Das sind so Kleinigkeiten, die er mit sehr viel Nachdruck, die ihm wichtig sind, aber es spielt eine Rolle. Genauso wie das Gendern, was mit Leuten macht. Die einen sagen, ich finde es doof, die anderen sagen, ich finde es richtig. Egal wie, es fällt uns auf in der Sekunde, wo wir etwas anders machen und versuchen, dieses Verhalten reinzubringen. Und du hast eben beschrieben, dass es eine Last sein kann für viele Menschen mit den Vermögen. Und ich glaube, das ist für viele, die zuhören, da sind bestimmt jetzt Leute, die jetzt sagen, ach, das tut mir jetzt aber leid, die armen, reichen Menschen so ungefähr. Ne? Also das ist dann eben genau die Reaktion, die man dann nicht will. Aber du hast ja nun eine Vergangenheit, hast ja selber gesagt, du bist früh in die User eingetreten und warst da sehr aktiv. Das heißt, du kannst eigentlich beide Seiten gut betrachten. Was ist die wichtigste Aufgabe in deiner Arbeit, um das miteinander zu integrieren, dass du einen integrierten Blick drauf hast und sagst, ich bringe das zusammen, ich verstehe beide Seiten, I get it. Aber um das Menschen nahe zu bringen, die vielleicht auf der einen Seite sehr in ihrer Position verhaftet sind, auf beiden Seiten.
Also man muss schon, wie wir hier in Hamburg sagen würden, echter Schnacker sein.
Mhm.
Das ist reden, reden, reden. Denn ja, ich muss als Unternehmenschef und ich hasse es, wenn Leute mich Chef nennen, zum Beispiel.
Mhm. Also Wort. Wie nennst du dich denn? Oder was sollen sie sagen?
Felix.
Ja, schlicht Felix.
Da höre ich drauf.
Ja, ist gut.
Schnacken, weil das ist ein kultureller Wandel, den wir hier vor uns haben. Ich habe viele Aufgaben in dem Unternehmen zu erledigen, aber die größte ist, ein Sinnangebot zu machen. Und das so zu beschreiben, dass Menschen sich selbst rekrutieren und sagen, da will ich mitmachen. Ja, da will ich mitmachen als Mitarbeitende, da will ich mitmachen als Investorin oder Investor, da will ich mitmachen, indem ich auf der Plattform aktiv werde oder indem ich drüber rede. Ich habe früher, als ich sehr jung war und in Führungsverantwortung gekommen bin, mal das Privileg gehabt, früh ein Coaching zu haben. Und da sollte ich ein Bild malen davon, wie ich mich sehe im Leben, wer ich gerne sein würde. Und ich habe das Bild eines Organisten gemalt, der in einer Kirche Orgel spielt. Ich muss nicht vorne stehen, aber die Melodie und den Sinn anbieten, dass alle sich fühlen, als ob sie ein Stück was Höheres machen können. Ich bin kein besonders religiöser Mensch, aber ich glaube, wir streben in der einen oder anderen Form alle danach, nach so einer Kongruenz von unseren Gefühlen und unserem Tun und dem Erlebnis der Sicherheit, ich mache jetzt hier das Richtige. Und ich habe erlebt, dass ich dazu einen Beitrag leisten kann, mit dem, was ich damit eine Realität neu zu beschreiben und zu sagen, wie toll wäre das denn, wenn es so wäre. Und dann den ersten Schritt einfach zu machen, dass jeder mitmachen kann.
Mhm. Was sind so die Themen, bei denen die meisten auf der Plattform mitmachen? Kann man sehen, was so Trend Themen sind, gibt es sowas? Trending Topics in Philanthropy?
Von den Themen her grundsätzlich Klimawandel, Schutz der Demokratie, Bildung. Aber die Arten der Organisationen, die dort überwiegend finanziert werden, ist ein Stück anders. Das sind nicht die ganz großen spendensammelnden Organisationen mit den riesen Marketingbudgets, die man hier auf den Litfaßsäulen sieht, sondern da kommt eine andere Intelligenz zum Vorschein, weil die auch kleinere auch etwas radikaleren, eckigeren Organisationen, kantigeren Organisationen eine Chance gibt. Dinge
wie Beispiele, also
Join Politics, die alternative Karrieren in der Politik fördern. Das haben wir in Deutschland bisher nie gemacht. Privates Geld und Politik bringen wir ungern zusammen. Ist aber total nötig. Oder German Zero, die konkrete Gesetzesvorschläge für Klimawandel machen, also richtig hartes Lobbying benutzen, um Klima voranzubringen. Oder auch rückzahlbare Finanzierung. Planet A, ein Fonds, der in Klimatechnologien investiert, wo man dann Geld, was man in die Plattform hineingespendet hat, wo sich das dann vermehren kann, damit man wieder mehr weiterspenden kann.
Okay.
Also ungewöhnlichere Formen der Philanthropie. Kleinere, kantigere Organisationen, auch Investitionen, Impact Investments. Das ist das, was bei uns eine größere Rolle spielt als die großen bekannten Namen der Katastrophenhilfe.
Was bräuchte ich als Voraussetzung, um eine Initiative bei euch aufzusetzen, zu sagen, ich möchte, dass das unterstützt wird?
Nachdem du dich nachdem du dich angemeldet hast, kannst du auf Organisation suchen klicken, Organisation eingeben. Wenn die bei uns nicht gefunden wird, kannst du sie direkt vorschlagen und sagen, ich möchte die aber finanzieren. Und in der Regel ist sie wenige Tage später finanzierbar.
Okay, aber gibt es da, also, denke ich jetzt mal gerade, was gibt es denn für philanthropische, ich weiß jetzt nicht, ob Elon Musks Vision von Becoming a Multiplanetary Species etwas ist, was man als philanthropisch bezeichnen würde.
Du meinst, wo ist die Grenze zum Unsinn?
Ja, genau, wo ist die Grenze zum Unsinn?
Ja, oder auch zum Radikalismus, meinst
du? Ja.
Total wichtige Frage. Ich habe darauf keine abschließende Antwort, denn das, was heute manchen als unsinnig erscheint, ist morgen Mainstream. Ich habe vorhin das Beispiel von LGBTQ genannt. Das würde heute, wahrscheinlich die allermeisten, die zuhören, würden sagen, das ist doch ganz, ganz wichtig, dass wir unterschiedliche Lebens- und Lebensmodelle und Geschlechterrollen und so weiter ermöglichen und das ist Teil von Freiheit in unserer Gesellschaft. Das haben wir vor wenigen Jahrzehnten komplett anders gesehen. Was von dem, was sich heute unwahrscheinlich anhört, kann trotzdem morgen Mainstream sein? Ich weiß nicht. Ich habe kein Urteil über das, was Elon Musk macht. Ja, was ich daran besorgniserregend finde, ist, dass so viel Macht in einer Hand konzentriert ist. Die Mega-Philanthropie, die wir in den USA erleben, das ist ja in Deutschland nicht unsere Realität. In Deutschland ist Vermögen sehr, sehr viel breiter verteilt. Und wenn wir es demokratischer organisieren, das Geben kollektiver machen, dann haben wir auch das Problem nicht, dass ein Einzelner über zu viel Macht verfügt. Aber ich verstehe dieses Unbehagen. Ich habe aber genügend unwahrscheinliche Ideen gerade bei Ashoka kennengelernt, die das dann doch in den Mainstream geschafft haben, um mir zu schnell ein Urteil darüber zu erlauben, was ist Quatsch, was ist nicht Quatsch. Ich wünsche mir ein Stück mehr Unternehmertum und Freiheit und vielleicht auch Exzentrik. Und dann werden wir ja sehen, dieses Reinheitsgebot, dieser Reinheitswahn, das formuliere ich deshalb so scharf, weil ich glaube, dadurch, dass ich Kant studiert habe, Immanuel Kant, kann ich ideengeschichtlich ganz gut nachvollziehen, wo sowas herkommt, so ein moralischer Rigorismus, der typisch für Deutschland ist. Damit schießen wir uns selber ins Knie. Wir begrenzen unsere Zukunft, wenn wir nur das zulassen, von dem wir schon heute wissen, dass die Mehrheit dafür ist.
Lass uns das mal auf das Thema Technologie übertragen. Der Felix von 1994, der mit dem Internet gestartet hat. Was würde der heute im selben Alter machen, wenn du mit deiner Antriebskraft von damals losmarschieren würdest, aber heute?
Ich hoffe das Gleiche. Ich glaube, ich habe mehr Selbstsicherheit gewonnen along the way. Viel mehr Unterstützer, habe nicht mehr das Gefühl, allein zu sein, das ich damals doch hatte. Sehnsucht nach Gemeinschaft ist nicht mehr das, was mich so sehr antreibt. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe angesammelt, ganz viel Ressourcen angesammelt über diese Jahre, manchmal auch in schmerzhaften Prozessen. Und jetzt geht's darum, jetzt muss ich das alles auf eine Karte setzen. Und ich glaube, da habe ich Anfang 20 anders drüber nachgedacht. Da habe ich noch nicht alles auf eine Karte gesetzt.
Was wäre dein Take zum Thema KI und den Möglichkeiten, die wir haben, um genau die gesellschaftlichen Probleme zu lösen und Themen anzugehen? Was ja viele auch sagen, das wäre eine gute Möglichkeit. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn ich so reinschaue, sage ich so, ja, wo sind jetzt die konkreten Use Cases? Give it to me.
Das erstmal nicht mit Angst anfangen. Mhm. Also wir haben uns vorhin über unsere Kinder ausgetauscht, ja. Mit welcher Selbstverständlichkeit und Angstfreiheit wir digitale Tools benutzen sollten. Also erstmal ohne Angst, ohne die Vorstellung, dass wir so in 80er Jahre Terminator-Fantasien leben, die KI wird uns alle beherrschen oder so. Ich finde es erstmal einen wahnsinnigen Produktivitätsschub, ähnlich wie eben die Erfindung des Internet, bei der ich relativ früh dabei war. Mhm. Was ist das für eine Welt, in der wir alle so viel mächtiger geworden sind? Jeder von uns, das Internet hat jeden von uns in die Lage versetzt, sich mit jedem auf der Welt zu verbinden, Ideen zu formulieren. Wenn wir jetzt in der Finanzierung die Revolution schaffen, dass gute Ideen auch die Zugang zu Ressourcen haben, zu Finanzierung haben, durch intelligente Plattformen wie Because, toll, dann ist das Nächste, dass wir KI nutzen können, um das schlauer zu allokieren. Wenn ich heute in ChatGPT eingebe, sagt mir die wirkungsvollsten Initiativen gegen Hunger in Ruanda, dann bekomme ich eine vernünftige Antwort. Wenn ich die korrelieren kann mit, okay, und was mache ich jetzt? dann habe ich ein enorm mächtiges Tool, das mich nicht mehr darauf, wo ich nicht mehr darauf angewiesen bin, tief irgendwelche Dokumente zu lesen, selber Experte zu werden in einem Thema. Sondern KI bietet jedem von uns an, Expertise innerhalb von Sekunden zu erwerben. Und zwar nicht nur sachliche, sondern How-to-Expertise. Wie kann ich das und das machen? Also eine enorme Produktivitätsrevolution, hoffe ich. Ja? Was ist das für eine tolle Welt, in der wir alle die Möglichkeit haben, eine Idee zu formulieren, dafür Geld einzusammeln und dann alle anderen an Bord zu bringen. In der Welt möchte ich leben. Und ich glaube, wir haben zu oft erzählen wir uns eine andere Geschichte über die Welt. Ja, eine Geschichte über eine Welt, die so, in der zu wenige zu viel haben, in der es die Bedrohung durch Technologie gibt und in der alles bergab geht. Ja, das stimmt, aber gleichzeitig ist jeder von uns mächtiger als jemals zuvor, ein Changemaker zu sein.
Ganz schwer, da jetzt, ich habe immer noch ganz viele Fragen, aber da jetzt noch einen sinnvollen letzten Abschlusspunkt zu finden, deswegen lassen wir das genau so stehen, sind auch schon voll an der Stunde dran, habe ich gerade festgestellt, wow, das ging jetzt echt schnell rum, aber ich lasse dich hier nicht raus, ohne dass du mir die Frage beantwortest, die den Kreis schließt zu deinem Einstieg, wie du der geworden bist, der du bist. Ich möchte nämlich von dir noch wissen, wo willst du noch hin?
Naja, also meine Vaterrolle ist noch nicht vorbei, vielleicht ist sie es nie. Ich würde gern erleben, wie diese kulturelle Wandel, der mir da vorschwebt, wie der auch passiert. Ja. Im Moment habe ich noch das Gefühl, ich schnack. Man erlebt den Moment, wo eine Idee abhebt. Ich habe das mit Sozialunternehmertum in Deutschland erlebt. Am Anfang unwahrscheinlich, dann bekämpft, Soziales und Gut und Markt, das darf doch gar nicht zusammengehen, bis hin zu, hey, ist doch normal. Ja. Dieses Hey, ist doch normal, das würde ich für mein Thema Vermögen befreien, jeder kann, gern noch erleben.
Neues Arbeiten, neues Geben und ja, damit würde ich sagen, lassen wir es einfach so stehen. Danke, dass du extra vorbeigekommen bist.
Vielen Dank für das Gespräch.
Wenn ich hier in London sitze und diese Folge höre,
Ja, wird mir bewusst wieder, wie schade es ist, bei solchen Gästen nicht dabei zu sein. Das geht mir fast immer so. Aber auch mal in der Rolle des Zuhörers zu sein, ist toll, macht Spaß. Und mir hat dieses Gespräch von Felix und Christoph sehr gut gefallen. Warum ist mir das Thema so wichtig? Ich glaube fest daran, dass New Work nicht ein Thema bleiben darf, wo sich Menschen auf LinkedIn darüber unterhalten, wie viel sie von zu Hause aus arbeiten und ob man nicht auch aus Thailand alle seine Jobs machen kann. Ich sage das jetzt ein bisschen gehässig, ganz so gehässig meine ich es nicht. Natürlich ist hybrides Arbeiten wichtig, aber es geht bei New Work eben um sehr viel mehr als die Optimierung von individuellen Ansätzen und von Firmen, sondern es geht auch um die Themen, an denen wir arbeiten sollen. Also wir nennen uns es bei uns im Buch ja starkes Ich, starkes Wir, starke Gesellschaft. Und bei New Work Master Skills, der Firma, die ich mit 20 habe, Better Me, Better We, Better Society. Und das war für mich ein herausragendes Beispiel, wie geht auch Better Society. Und ich hoffe, dass ich Felix bald wieder treffe. Auch nochmal kleiner Disclosure. Ich habe bei Better Place viele, viele Jahre im Beirat mitgewirkt und bin ein großer Fan all dieser Ideen, die da auch aus dem Better Place Lab hervorgegangen sind, und stolz, dass ich das viele Jahre begleiten darf. Zum Schluss, wie oft, aber nicht immer effektiv, meine Bitte nochmal, gebt uns gerne mal 5 Sterne, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt und euch die Folge gefallen hat. Wenn es weniger als 4 sind, schreibt uns direkt. Und ja, schreibt, hinterlasst Kommentare, auch mal über eine Folge auf den Plattformen. Es kostet 3-4 Minuten und uns hilft es wahnsinnig, unseren Podcast weiterzuentwickeln. Und in erster Linie sind wir aber wie immer sehr, sehr dankbar, dass ihr uns so treu seid. Habt eine gute Woche. Bis dann, euer Christoph und euer Michael.